Ja, ich freue mich, dass noch ein paar mehr die reinfüllen. Ich habe schon gedacht, vielleicht sind wir ein ganz kleiner Haufen, hätte ich beinahe gesagt. Ich begrüße euch ganz herzlich und möchte noch mal einleitend sagen, ich habe keine Predigt mitgebracht. Meine Predigt möchte ich gerne ein andermal halten. Ich habe aber Jahresabschlussgedanken. So ist das, wenn man am letzten Tag des Jahres eigentlich die Jahresabschlussandacht hält oder halten soll. Und dann plötzlich ist sie am Sonntagmorgen, weil es halt Sonntag ist. Und so stehe ich hier sonntags morgens für die Jahresabschlussabendsandacht. Das ist so ein bisschen wie Frauenfrühstück mit Männern und dafür am Abend. Hatten wir auch schon mal. Geht alles. Ich sage euch das im Eingang, weil ich, das ist vielleicht mein Markenzeichen, aber sehr oft an dem, was ich mir ausgedacht habe und was ich zusammengeschrieben habe, verzweifle. Das ist ein Ding, das kann sich vielleicht auch nicht ändern, vielleicht muss das so sein, aber es geht mir regelmäßig so, dass ich dann, wenn ich dann überlege, was ich zu sagen habe, wirklich verzweifle und denke, was willst du da überhaupt sagen? Und das sind doch nur so ein paar Gedanken, so ungefähr 2 Gedanken und 5 Worte. Und ich staune jedes Mal neu, obwohl ich es sehr oft schon erlebt habe. Ich habe es schon oft erlebt, dass der Herr daraus wirklich was macht, wo auch Menschen satt werden und was zu essen bekommen. Und dann weiß ich wieder, dieses Wunder zu schätzen, was wir in der Bibel lesen, dass Jesus Tausende satt gemacht hat mit eigentlich einer kümmerlichen Menge an Brot und Fisch. Und so stehe ich wieder mal hier. Ich sollte diese Einleitung auch langsam mal aufnehmen, weil ich glaube, ich habe die schon oft gebracht. Aber das tun wir ja auch. Wir nehmen das auf und man kann es nachhören. Das ist ja schon mal beruhigend. Also ich habe Jahresabschlussgedanken und die möchte ich mitteilen. Ich sage es deswegen, weil meine Gedanken etwas sprunghaft sein werden. Verzeiht mir, dass der rote Faden nicht so ganz gelungen ist. Ich hoffe aber, wir kommen klar heute. Jahresabschluss, das ist die Zeit, um Bilanz zu ziehen. In jedem Unternehmen, in jedem Wirtschaftsunternehmen werden Bilanzen geführt. Ja, große Unternehmen sind sogar gezwungen, eine Bilanz zu erstellen und diese Bilanz auch korrekt durchzuführen und zu veröffentlichen. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, gibt es da strenge Richtlinien. Und das hat auch seinen Sinn. Das ist gut so. In der Wirtschaft weiß man, dass das am besten funktioniert und eine gute Idee ist, um sicher zu sein, dass ein Unternehmen nicht plötzlich kein Geld mehr hat oder sonst wie gegen die Wand fährt, umkippt, untergeht, pleite geht. Kein Air Berlin mehr. Plötzlich weiß man nicht, ob man nach Hause kommt und solche Sachen. Also Bilanzen sind kein Heilmittel, das ist klar, aber Bilanz zu ziehen hat durchaus seine Chance. Und an einem Ende eines Jahres eine Bilanz zu ziehen, sollte auch für eine Gemeinde durchaus interessant sein. Jetzt könnte man sich fragen, was soll eine Gemeinde denn für eine Bilanz ziehen und ist das überhaupt wichtig für eine Gemeinde? Anzahl der Besucher? Wie viel wurde denn gebetet? Oder auch wie viele Feste wurden gefeiert? Wie viele Partys? Wie viele Kapitel der Bibel wurden gelesen? Wer weiß? Sind das Gedanken oder Inhalte für eine Bilanz einer Gemeinde? Ist das vielleicht auch Quatsch? Sollte der gläubige Mensch eigentlich gar nicht auf sowas schauen, weil der gläubige Mensch lebt doch gar nicht aus dem Zählen und Betrachten, sondern wohl eher aus dem Glauben, oder nicht? Und doch halte ich diesen Gedanken für durchaus gut, weil ganz im Ernst, wir ziehen doch viel öfter Bilanz, als uns das bewusst ist. Wir ziehen oft Bilanz, vielleicht manchmal täglich oder sogar noch öfter. Machen wir so im Hinterkopf vielleicht Bilanz oder unbewusst oder versteckt Bilanz von dem, was war, was passiert ist, was getan werden sollte oder nicht. Manchmal macht es auch Sinn, sowas sichtbar zu machen, weil die Bilanz, die wir unterbewusst ziehen, die vielleicht sagt, oh, das war jetzt nichts, oh, das war vielleicht auch ganz daneben, kann auch schnell dazu führen, dass wir daraus keine Konsequenzen ziehen. Denn was nützt es, eine Bilanz zu ziehen und nicht mit dem Gegebenen umzugehen, um es wieder in die richtige Richtung zu bringen? Bilanzen haben ja nicht den Zweck an sich, so die Bilanz ist erstellt, jetzt mache ich weiter wie zuvor, sondern in Wirtschaftsunternehmen ist das schon durchaus gegeben, dass man Maßnahmen ergreift und letztendlich auch Dinge ändert, wenn es nicht anders geht, damit eben nicht der Bankrott, der Konkurs, die Insolvenz am Ende des Geschäftes alles kaputt macht. Interessanter Ansatz. Ich möchte mal fragen, die Bilanz, die mir als erstes so in den Sinn kommt, die vielleicht eine Gemeinde ziehen könnte, ist ja vielleicht die, wie weit ist es uns gelungen, das Leben mit Jesus zu leben. Ich fange jetzt mal persönlich an, weil ich denke, als Teil einer Gemeinde kann ich ja erstmal nur von mir ausgehen. Ich kann natürlich Vermutungen anstellen, wie viel ist das denn beim Bruder, bei der Schwester? Aber das Ablenken damit, wie es denn bei den anderen aussieht, hilft ja nicht darüber hinweg, dass ich erstmal mir selber in die Augen schauen müsste, dass ich mir selber mal an die Nase fassen muss und denken, ja, ist denn überhaupt mein Leben dieses Jahr mit Jesus gewesen, wenn überhaupt mit Jesus? Ich sage mal, klar, ich muss schon willens sein, mit Jesus zu leben, sonst brauche ich diese Frage nicht zu stellen. Aber ich sage mal, wer mit Jesus leben will, der schaut auf andere Dinge als, wie viele Besucher waren denn da oder wie ist es denn alles gelaufen, wie viel Bewunderung bekam ich. Und die Frage, wie viel Jesus ist in deinem Leben, finde ich als die angemessene für das Ende jetzt dieses Jahres, wobei das ist jetzt nur die Gelegenheit. Es muss nicht am Ende des Jahres sein. Viele Unternehmen machen ihre Bilanzen viel früher im Jahr. Das Geschäftsjahr geht meist im September zu Ende oder sowas. Das ist völlig unabhängig eigentlich davon. Und jeder ist frei, Bilanz zu ziehen, wann immer er das will oder meint, es hilft. Und es hilft vielleicht wirklich. Und darum ist die Frage ganz gut, denke ich mir, wie viel Jesus ist in meinem Leben, auch wenn ich nicht weiß, wie das gemessen werden soll. Ja, ich kenne keine Einheit, ich kenne keine Messmöglichkeit, kein Instrument, so jetzt zumindest technisch gesehen, womit man das messen kann. Es muss auf jeden Fall irgendwas zwischen 0 und 100 sein, zwischen 0 und 100%, denke ich mir. Wobei, Null wird es ja nicht sein, vermute ich jedenfalls, sonst würdest du vielleicht nicht hier sitzen. Also eher Null nicht oder größer, ne? Vermutlich. Und dann kann ich eine Einschätzung machen. Ob mir das dann weiterhilft oder nicht, ist dann immer noch eine Frage. Aber eigentlich ist ja nicht Jesus das Produkt. Wenn ich jetzt von einem Unternehmen ausgehe, das will ja meistens ein Produkt in die Welt bringen oder eine Dienstleistung. Aber Jesus ist ja nicht das Produkt, sondern in dem Fall ist es ja ganz umgekehrt, wie bei den normalen Unternehmen. In dem Fall bin ich das Produkt. Ich bin das Produkt, an dem Jesus arbeitet, mehr oder weniger. Und das habe ich auch selber in der Hand. Und dieses Produkt, was ich bin, durch Jesus, wird nun in die Welt gelassen. Und jetzt kann ich fragen, wie ist denn nun meine Bilanz im Umgang mit dieser Welt, in der ich lebe? Wie sieht diese Bilanz aus? Konnte ich ein wenig mehr Frieden stiften, Hilfe und Trost spenden dieses Jahr, für Gerechtigkeit sorgen und Not lindern? Wie ist denn meine persönliche Bilanz der Nachfolge? Folge ich noch ihm oder doch wieder mehr meiner Nase nach, meiner Logik vertrauend oder meinen Ängsten erliegend, meinen Schwächen? Wie viele habe ich Jesus erlaubt, in meinem Leben einzugreifen? Wie viele habe ich ihm erlaubt, Dinge zu verändern, an denen ich persönlich nur verzweifeln kann? Ist vielleicht die Jahreslosung für mich eingetroffen? Jahreslosung, wo war sie nochmal? Ach so, das mit dem Herz, mit dem Neuen und dem neuen Geist. Gott sprach und spricht: Ich gebe euch ein neues Herz. Ich schenke euch ein neues Herz. Ist er durchgekommen mit den Geschenken? Haben wir das angenommen? Haben wir zugelassen, dass er das alte, manchmal doch so störrische, widerborstige Herz genommen hat und ersetzt hat durch ein neues Herz? Diese Transplantation ist nicht immer ohne Komplikationen. Und es macht sicherlich Angst. Manch einer denkt, wo bleibe ich? Am Ende bin ich gar nicht mehr da. Oder völlig verkorkst. Eben anders, nicht mehr ich, kein Charakter. Das will ich nicht. Und wehrt sich vielleicht gegen das neue Herz. Und Geschenke werden manchmal nicht angenommen. Man traut es sich nicht zu oder will es nicht. Misstraut dem Ganzen. Was habe ich jetzt für Verpflichtungen? Was muss ich jetzt tun? Gott sagt, ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist, das noch obendrauf. Das Herz ist das, womit ich lieben kann. Der Geist ist das, wo ich in Kontakt treten kann zu Gott, wo ich die Verbindung aufbauen kann und halten kann. Diesen Geist will Gott schenken, den Geist, der uns erlaubt zu verstehen, was überhaupt Gott macht, was er tut, was er ist, was er noch tun will. Wie ist sein Plan? Was ist meine persönliche Bilanz? Bin ich schon geübter darin, meine Verfehlungen nicht zu leugnen und nicht mit mir herumzuschleppen oder gleich zu ihm zu bringen? Bin ich geübter darin, sie zu ihm zu bringen, um sie zu bereinigen? Oder wenn ich es nicht kann, bereinigen zu lassen? Und wie groß ist mein Vertrauen in die Fähigkeit, in die unbedingte und grenzenlose Fähigkeit und den Willen Gottes? Wie sehr ist mein Vertrauen darin gewachsen? Und wie weit bin ich mutige Schritte nach vorne gegangen? Es ist ja so, dass ich in dieser Welt lebe. Und ich greife nochmal das auf, was Johanna gesagt hat. Wenn dieser Vorwurf kommt, die Christen machen sich das ja ganz einfach. Das ist ein sehr weit verbreiteter Vorwurf. Sie machen einfach Mist, gehen dann zu ihrem Herrn, bitten um Vergebung und machen weiter Mist. Das kann so passieren, wäre aber der traurigste aller Fälle. Wie leben wir denn in dieser Welt, wenn nicht wie Diplomaten? Ihr wisst vielleicht, einige von euch oder mehrere, in der Bibel beschreibt, ich glaube, Paulus das so, dass er sagt, ihr seid Botschafter. Anstelle von Christus, der jetzt beim Vater ist, seid ihr Botschafter in dieser Welt. So, Botschafter ist ja sowas wie ein Diplomat. Botschafter ist erstmal einer, der letztendlich eine Botschaft hat, klar, aber sagen wir mal so ein Diplomat, ihr vergegenwärtigt euch das mal, lebt ja, obwohl er von einem anderen Land kommt, in einem fremden Land, um dort den Menschen letztendlich auch von diesem anderen Land zu berichten. Oder um irgendwelche diplomatischen Beziehungen zu pflegen, in Krisensituationen dabei zu sein etc. Und solchen Diplomat ist ja wunderbarerweise unter einem gewissen diplomatischen Schutz. Er genießt ja Immunität. Das ist eine sehr kluge und sinnvolle Sache, denn manche Länder würden die Diplomaten aus anderen Ländern sicher sofort in die Gefängnisse werfen, weil sie denen einfach unbequem sind. Wenn so ein Diplomat dann mal die Wahrheit sagt, da kann schon manch ein Diktator kalte Füße bekommen und ärgerlich werden. Und richtig böse. Jetzt ist so ein Diplomat natürlich durch seine Immunität auch ein Stück weit in der Freiheit, tun und lassen zu können, was er will. Aber wie sieht denn das aus, wenn er das macht? Selbst wenn in seinem Land vielleicht alles erlaubt sein soll, wird er doch versuchen, die Gesetze dieses Landes, wo er zu Gast ist, zu achten und zu wahren. Was wäre das für eine Visitenkarte? Wenn er die Regeln missachtet, sagt, ist mir doch egal, ihr könnt mir eh nichts, nimmt sich, was er will, aus den Läden, ohne zu bezahlen, missachtet jede Verkehrsregel. Es wäre hochgradig fahrlässig. Ich glaube kaum, dass Diplomaten so leben. Und doch mutmaßen wir manchmal, der ein oder andere könnte das vielleicht ausnutzen. Wird ja gerne in so Filmen schon mal thematisiert. Aber ihr kommt schon hinterher, ne? Wir sind Diplomaten, wir haben eine gewisse Immunität. Das heißt, wir sind schon in der Lage, dass das, was uns passiert oder was vielleicht fehlgelaufen ist, auch wieder versöhnt wird, entschuldigt wird. Und trotzdem sind wir nicht von der Leine losgelassen, um zu tun und zu lassen, was vielleicht schlecht ist. Das ist nicht der Sinn. Das ist nicht das Ziel. Freiwillig sich an die Dinge und Gesetze halten, damit kein Chaos entsteht. Ein gutes Bild von dem, der mich gesandt hat, zu leben und weiterzubringen und vorzuleben. Das ist eigentlich das Ziel und der Sinn auch von uns, die wir hier in dieser Welt natürlich unseren Vater und unseren Herrn repräsentieren. Was geben wir für ein Bild ab? Glauben wir, wenn wir in den Alltag gehen, unsere Arbeitsstelle machen, wäre es dann egal, ob wir zu Jesus gehören oder nicht? Ich glaube das nicht. Ich glaube, in jeder Sekunde, die wir auf dieser Welt leben, sind wir letztendlich eine Visitenkarte. Und es liegt an uns, ob die befleckt ist, mit Eselsohren zerknickt, zerknüllt, vielleicht fast unleserlich, oder ob sie einladend ist. Einladend, den kennenzulernen, zu dem wir uns halten wollen, dem wir gesagt haben, okay, ich will dir nachfolgen. Und natürlich habe ich und will ich mein Vorrecht auch nutzen, wenn etwas schiefgegangen ist, es so schnell wie möglich zu bereinigen. Und natürlich weiß ich persönlich sehr gut, wie schnell man das nicht macht, weil wir stolz sind, uneinsichtig, verbohrt, stur, weil unser altes Herz halt doch ein zaghaftes und widerspenstiges Ding ist. Darum wäre die Frage nach der Bilanz mit dem Herzen sicherlich eine ganz gute. Und reicht es mir aus, dass meine Bestätigung von meinem Herrn kommt? Muss das Land, in dem ich bin, applaudieren, wenn ich das tue, was ich tun soll? Wie schon gesagt, mancher Diplomat lebt auch in heißen Umständen, weil einfach die Mächtigen dieser Welt sehr oft ganz andere Ideen verfolgen und überhaupt nicht Rücksicht nehmen. Darum ist es wichtig, dass ein Diplomat weiß, dass das, was er tut, richtig ist. Sonst kann er seinen Job nicht machen. Das heißt, er braucht die volle Rückendeckung von seinem Arbeitgeber, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, beziehungsweise seinem Land. So brauchen auch wir letztendlich die volle Rückendeckung dessen, der uns sendet. Denn wir werden nicht immer mit offenen Armen aufgenommen. Wir werden verspottet, ausgelacht, vielleicht ausgepeitscht, geschlagen, ins Gefängnis geworfen oder sogar umgebracht. Alles das kann passieren, wenn ich im Auftrag Gottes unterwegs bin. Diese Gefahr besteht. Und dann ist es gut, wenn ich weiß, es reicht zu wissen, ich habe die volle Bestätigung, die volle Rückendeckung dessen, der mich gesendet hat. Und das muss auch genügen, denn sonst werde ich Spielball der Meinungen, Spielball von Zustimmung oder Kritik der großen Menge, vielleicht sage ich mal dieser Welt, die anders tickt. Zunehmend leben wir in einer digitalen Welt, digital, interessanterweise 0 und 1, so wie das Computerbinärsystem eben aufgebaut ist, kennt nur Ja oder Nein. Und manchmal denkt man, wir laufen darauf hinaus, dass wir eine Schwarz-Weiß-Welt bekommen. Es gibt nur gut oder schlecht, schwarz oder weiß, ja oder nein. So die Zwischentöne, die verblassen immer mehr. Und zunehmend ist es überhaupt wichtig, in dieser Welt Zustimmung zu bekommen. Und manchmal befürchte ich, dass diese globale Annahme oder Ablehnung allen Dingen, die bewertet werden, alles andere in den Hintergrund verdrängt. Ich befürchte, diese digitale Aufmerksamkeit verdrängt zunehmend unsere Realität. Und auch das wird vielleicht mehr und mehr erfordern, dass wir wissen, zu was und mit welcher Botschaft wir gesendet sind. Bedeutung und Wahrheit kann niemals abhängig sein oder bestimmt werden vom Votum dieser Welt. Wie viel Mal hast du den Daumen oben oder Daumen unten? Auch das digital. Es gibt nur die beiden. Man sieht das in ganz vielen sozialen Foren. Und ich habe so die Ahnung, das wird noch schwierig, wenn man mal an so Wahrheiten kommt, die den Leuten überhaupt nicht gefallen. Ich möchte euch einen kleinen Einblick geben. Ich habe vor wenigen Wochen mich mit einem Freund getroffen in Wolfenbüttel auf dem Weihnachtsmarkt. Wir wollten kurz noch ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Und da der Weihnachtsmarkt relativ voll war in Wolfenbüttel, hatten wir gesagt, wir gehen einfach irgendwo in eine kleine Kneipe und setzen uns da in Ruhe hin. Das haben wir dann getan und die Kneipe war leer, weil ja Weihnachtsmarkt war. Und wir haben uns gut unterhalten und dann kam eine Gruppe junger Leute. Erst so 5, 6, dann wurden es 8, dann 10. Und wie junge Leute so sind, waren sie auch sehr laut. Und dann gab es so ein bisschen Gerangel, weil sie dann irgendwie zu laut wurden, als dass wir uns noch verstehen konnten. Und sie überhaupt nicht einsahen, warum sie denn hier leise sein wollten. Wir könnten doch woanders hingehen. Das war schon schön eigentlich. Und so ergab sich ein Hin und Her und so, und dann konnten wir es aber auch wirklich so ruhig halten, dass da nichts irgendwie, keine Aggression aufkam. Und schließlich, mein Freund, das ist der Johannes Fendrich, ist ja Pastor in Wolfenbüttel. Schließlich kam es irgendwie dahin, dass einer meinte, was machst denn du von Beruf? Und er so, darfst 10-mal raten. Wenn du es nicht errätst, habe ich gewonnen, wenn du es errätst, habe ich verloren. Und dann waren sie alle Feuer und Flamme und fingen an zu raten, was sie sich nicht alles ausgedacht haben. Und dann haben sie gemeint, so nachdem sie 8 Fragen hatten und alles falsch und irgendwie so, oh, deine Hände, du siehst nicht auch nach Handwerker und so und was nicht alles sie gedacht haben sie dann gemeint, er soll mal eine Handbewegung machen. Und dann meint er so, ja, und dann sagt er ja, eigentlich Hände schütteln. Naja, so vielleicht Bankchef oder irgendwas in der Politik oder irgendwie, weiß ich, an einem Empfang im großen Unternehmen, und dann spannen so die Ideen und so. Und er hat dann immer so, er hat geantwortet so, als dann die Fragen kamen, ja, wie groß ist denn dein Unternehmen? Meint er so, ja, eigentlich ist unser Unternehmen weltweit. Aha, und dann dachten so, was wird denn das sein? Also vielleicht Börse oder so, ne? Und ja, arbeitest du mit Geld? Ja, sagt er, weniger. Das ist zweimal da, aber uninteressant. Aha. Oder vielleicht im sozialen Bereich? Ja, sozial. Ja, sozial könnte man sagen. Ja, dann dachten sie erstmal so an Medizin und Krankenhäuser und so. Oder Psychologie und wie auch immer. Es war total zum Piepen irgendwie, was sie sich alles ausgedacht haben. Und Versicherung am Schluss kam einer. Versicherung, das muss Versicherung sein. Ja, sagt er, eigentlich haben wir nur eine Lebensversicherung. Und dann kamen sie irgendwie nicht drauf, auch nach 5 weiteren Zusatzfragen, die sie gekriegt haben. Und dann meinten sie, jetzt mach mal, dann sagt er, ich mache jetzt mal eine ganz typische Handbewegung, vielleicht kommt er dann direkt drauf. Und dann setzt er sich so dahin. Und das Erste, was sie sagen, Politiker! Und ich dachte so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, ja, die stehen auch immer so da, ne? Oder so. Ja, okay, das Bild in der Öffentlichkeit ist vielleicht so. Am Ende dann Auflösung, ja, ich bin Pastor von der Gemeinde hier in Wolfenbüttel. Und dann, ach, du bist Pastor? Was machst du denn hier in der Kneipe? So, nun spannt sich dann ein Gespräch und auf jeden Fall, es war interessant, weil plötzlich waren so mehrere Gruppen da. Also es waren viele interessierte Fragen da. Und ich bin an einen geraten, der war schon ein bisschen alkoholisiert, aber der meinte immer so, ja, erzähl mal, wieso und so. Ne? Und egal, was ich habe versucht, das ist nur mein Fehler gewesen, ich habe ihm versucht, irgendwelche schlüssigen, logischen und klar ersichtlichen Dinge zu nennen, die ihn auf die Spur bringen, dass Gott tatsächlich existiert, dass es tatsächlich vielleicht eine Schöpfung ist, dass Jesus da ist. Und egal, was ich auch sagte, kam dann immer Bullshit. Das ist doch Bullshit. Und das hat er dann so ungefähr 20 Mal wiederholt und irgendwann habe ich gesagt, weißt du, mit deinem Bullshit überzeugst du mich überhaupt nicht, aber ich merke, ich kann dich auch nicht überzeugen. Ja, so ist das. Logisch kann man keinen überzeugen und wer seine Meinung da fest hat, hat mich sehr nachdenklich gemacht und ich habe gedacht, das ist jetzt irgendwie sehr betrüblich, dass die Leute als erstes, wenn jemand vielleicht betet oder die Hände faltet, an einen Politiker denken, weil ja die Meinung der Politiker auch nicht wirklich die beste ist. Was ich auch völlig undifferenziert finde, denn viele Politiker machen gute Arbeit und es ist sehr leicht, von außen zu kritisieren, wenn man nicht in den Schuhen mal eines Politikers gesteckt hat. Ja, so, ich war bei der Bilanz. Ihr merkt, ich springe nochmal. Ich will darauf gar nicht mehr eingehen. Am Schluss habe ich dann die Leute gefragt, warum feiert ihr denn überhaupt Weihnachten oder was denkt ihr denn, was jetzt Weihnachten passieren wird? Und ich war mir nicht sicher, ob das wirklich tief in den Herzen etwas bewegt hat. Es hat mich ein bisschen traurig gemacht, ein bisschen frustriert und nachdenklich. Und am Ende dachte ich mir, ja, wir feiern hier Weihnachten und es ist so, ich zitiere nochmal aus der Predigt vom letzten Sonntag von diesem Angelus Silesius, das heißt so viel wie der schlesische Engel oder schlesische Botschafter, wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren. Wir können Weihnachtsmärkte aufbauen, wir können Krippenspiele machen. Wir können glauben, dass Christus geboren ist, aber wird er nicht in dir geboren und wächst und kommt zur Reife und schafft es in dir, das Wunder zu vollbringen? So bleibst vielleicht nicht du verloren, aber die Welt um dich herum. Nehmen wir diesen Jahreswechsel als gute Gelegenheit wahr, uns ganz neu auf das Wesentliche auszurichten. Schauen wir zurück, was war gut, schauen wir zurück, was war schlecht, nehmen wir diese Bilanz, um Dinge besser zu machen. Nehmen wir Anlauf und nehmen wir es ernst. Schlimmer als zu scheitern ist es, es gar nicht erst zu versuchen. In diesem Sinne, Gott mit euch. Amen.